Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Mein Gast heute lebt weit über die Hälfte ihres Lebens in Deutschland, musste das Interesse am eigenen Herkunftsland ja eigentlich erst wieder entwickeln. Seitdem aber vermittelt sie zwischen China und Deutschland, und zwar in Sachen Kunst. Ich begrüße die Kuratorin Zhuan Qu. Schönen guten Tag, Frau Qu. Ja,
schönen guten Tag.
Was lieben Sie an China und was lieben Sie an Deutschland am meisten? Können Sie das ganz schnell beantworten oder ist das eine schwierige Frage?
Ja, das ist eigentlich gar nicht so einfach zu beantworten. Ich glaube, ich liebe China vielleicht, weil ich auch ein interessante oder nicht zu vergessene Vergangenheit habe. Liebe Deutschland, die Freiheit und die Toleranz.
Toleranz, Freiheit und Vergangenheit. Alles Themen, die wir in dieser Stunde sicherlich streifen werden. Um zeitgenössische Kunst in China und um zeitgenössische Kunst in Deutschland bemüht sich die Kuratorin und Kunstvermittlerin Zhuan Qu. Bei zeitgenössischer chinesischer Kunst, Frau Qu, denkt vielleicht so mancher an Ai Weiwei, aber es gibt natürlich noch viele, viele, viele mehr, vor allem diejenigen, die natürlich in China leben. Wie vielfältig, würden Sie sagen, ist die derzeitige chinesische Kunst?
Ist sehr vielseitig. Allerdings, also seit 3 bis 4 Jahren ist die zeitgenössische Kunst ein bisschen verschwunden aus der chinesischen Kulturlandschaft. Ja, sag mal, sehr runtergetaucht. Früher, da gab es zwar Auseinandersetzungen zwischen offiziellen Behörden und anderen Künstlern und zum Beispiel unsere Ausstellung Board Girls 2012, also ein bisschen die feministische Ausstellung. Also ich mit 3 Künstlerinnen zusammen gegründet haben, wurde abgehängt, später, letzte Minute, also wird doch erlaubt.
Also Zensur überall. Diese Ausstellung, von der Sie gerade sprechen, das ist jetzt schon einige Jahre her.
Ja, fast 10 Jahre her.
2012 oder so.
Ja, genau.
Wir kommen auch noch genau drauf zu sprechen, aber Sie erwähnen also, dass es quasi da beginnt, Sie immer mehr mit Zensur zu tun bekommen haben, beziehungsweise nicht Sie, sondern eben chinesische zeitgenössische Künstler.
Ja.
Weil die Kunst, die zeitgenössische Kunst, immer eine politische Auseinandersetzung ist, oder wie würden Sie sagen?
Ja, also im Deutschen würde ich sagen, gibt es auch ein bisschen andere Definition, was die zeitgenössische Kunst ist. Also offiziell ist die Kunst ab 1960 gilt als zeitgenössische Kunst. Aber ich würde gerne hier diesen Begriff Contemporary Art benutzen. Also es ist mehr politisch, gesellschaftlich als so nur irgendeine Malerei, also Landschaftsmalerei.
Also Contemporary Art, aber das würden Sie dann doch parallel beobachten in Deutschland und in China, oder ist die chinesische Contemporary Art, ist die politischer?
Ich würde sagen, die chinesische ist viel politischer. Die deutsche Contemporary Art, seitdem ich in den 80er Jahren hier lebte, würde ich sagen, die deutsche Gesellschaft aus meiner Sicht ist immer liberaler und die gesellschaftlichen Spannungen sind eigentlich immer kleiner. Und was früher als Tabu und gesellschaftliche Randphänomen, also wie gleichgeschlechtliche Liebe, wurde immer akzeptiert, während in China alles wird tabuisiert.
Das heißt, da stößt man als Künstler, als Künstlerin viel schneller an ein Tabu und kriegt es dann auch mit der öffentlichen Meinung zu tun? Oder ist Zensur immer von ganz oben? Ist Zensur, oder wenn Bilder abgehängt werden müssen, sind das Regierungsvertreter, die dann da Bilder abhängen? Oder ist das eine öffentliche Meinung, die sagt, sowas wollen wir nicht sehen?
Sowohl als auch. Vor 10 Jahren war politische Symbole stark zensiert, während diese Themen, diesem Geschlecht und Moral, und das war nur geduldet. So, die Bevölkerung, das war nicht sehr gerne gesehen, aber wurde geduldet von den Behörden.
Also deswegen, und das hat sich geändert?
Ja, Das hat sich total geändert. Das ist alles. Ist tabu.
Das heißt, ich wollte Sie nämlich, eigentlich, Sie haben gleich mit diesen Schwierigkeiten angefangen, weil sie Ihnen offenbar so aufstoßen und so auch auf der Seele liegen. Ich wollte Sie eigentlich erstmal überhaupt fragen nach der künstlerischen Szene in China. Ja. Die scheint dann ja doch sehr unter Druck zu stehen, junge chinesische oder auch vielleicht nicht so junge chinesische Künstlerinnen und Künstler.
Das würde ich zuerst ja sagen, aber natürlich gibt es solche und solche Künstler. Manche haben es sehr gut bei den Behörden und manche haben es sehr schwer. Das kommt auf den Inhalt an.
Wo würden Sie sagen, wie anerkannt ist zeitgenössische Kunst in der Bevölkerung oder wie beliebt?
Gar nicht.
Also, gar nicht.
Ich würde sagen, die Contemporary Art ist in der chinesischen Gesellschaft eigentlich sehr fremd, auch von der Idee und auch vom Konzept. Aber andererseits, die chinesische Gesellschaft ist seit 30 Jahren eine Happening-Gesellschaft geworden. Diese Contemporary Art ist zwar nicht leicht zu verstehen, aber das ist sehr ein Event. Also wenn wir jetzt in China so eine Ausstellung machen, ist es nicht wie hier, dass man mit Weinglas und die Elitärleute, da gehen die hin, die gebildet und die haben einen Katalog in der Hand. Aber in China, Kinder laufen herum, alle klatschen und fassen an. Es ist wie gesellschaftliche Happening.
Wer schaut sich Kultur an? Wer schaut sich Kunst an?
Eigentlich fast alle. Manche haben keine Ahnung. Aber die gehen trotzdem hin, die haben gehört, da gibt es irgendeine Ausstellung. Und natürlich von der Regierung gewollt, dass man die China, jetzt ist es nicht nur wirtschaftlich stark, China ist international auch kulturell anerkannt. Deswegen unterstützen sie Ausstellungen und sagen, wir haben internationale Künstler dabei, wir sind auch dabei, wir sind ein ganz tolles Land. Insofern gehen die Leute hin und sagen, oh, das ist eine Biennale. Also, es gab in China so viele Biennalen, Triennalen, Ausstellungen und Art Space in den letzten 20 Jahren. Da gab es so viel Geld und auch ein Projekt, was zu machen. Deswegen war ich auch dabei.
Eine, die eben in der chinesischen Kunst mitmischt, sowie auch in der deutschen.
Ja.
Frau Chu, Sie haben eben gerade schon davon erzählt, wie Kunst im aktuellen China, momentan in China eigentlich als Event aufgefasst wird und gleichzeitig aber vom großen Teil der Bevölkerung durchaus auch zeitgenössische Kunst abgelehnt wird. Wie sind Sie zur Kunst gekommen? Sie sind nicht in eine Künstlerfamilie hineingeboren, oder?
Nein, also ich bin nicht in eine Künstlerfamilie eingeboren. Ich komme aus einer akademischen Familie.
Sie sind 1964 geboren. Das war, wenn Sie jetzt sagen, akademische Familie, das war kurz vor der Kulturrevolution. Da ging es den Akademikern dann ja, das war ja sehr gefährlich. Wie haben Sie das erlebt in Ihrer Kindheit?
Ja, ich habe meine Kindheit ein bisschen von der Kulturrevolution miterlebt. Und zwar, ich war noch sehr, sehr klein und kaum noch, also Erinnerung, aber ich erinnere mich noch, einmal bin ich nachts aufgewacht und aus dem Bett runtergefahren. Und da habe ich festgestellt, meine Mutter war noch beim Meeting und hatte den Kapitalismus und was Selbstkritik geübt.
Was meinen Sie damit? Sie hat Selbstkritik geübt?
Ja, interessant ist, ich war gestern noch in einer Ausstellung von der Nazi Deutschland von 1939 bis 1945. Manche Dinge, viele Dinge in mich noch an China, in der Kulturrevolution. Wenn wir uns jetzt begrüßen würde, wenn wir jetzt gerade in der Kulturrevolution, da würde ich Sie begrüßen, Frau. Sowieso, die Revolution ist keine Einladung zum Essen. Da muss ich zuerst so eine Begrüßung machen und dann grüßen Sie zurück. Man muss immer Selbstkritik machen, also so üben. Und dann begrüßen wir uns gegenseitig.
Und Ihre Mutter war nachts dabei? Selbstkritik zu üben, oder?
Ja, das war natürlich die Revolutionärkomitee. Vielleicht war es noch nicht so spät, aber ich war ein also Kind. Ja, du wusstest es gar nicht, aber irgendwie.
Es hat ihn offenbar auf jeden Fall Angst gemacht.
Ja, also wir schliefen im Zelt, haben auch kein richtiges Bett. Und mein Bett war aus 5 Stühlen. Mhm. Aber in welchem Kontext, weiß ich auch nicht mehr.
Ihre Eltern waren, ihre Mutter Lehrerin und ihr Vater, ja, Professor?
Ja, das so war Dozent, ja.
Tatsächlich, mhm, wirklich gefährlich in der Kulturrevolution?
Die waren ein bisschen unpolitisch. Also meine Mutter war zwangsläufig politisch, weil sie zwar nicht in der Partei, sie war Direktorin einer Schule. Und von daher, sie war zwangsläufig engagiert, musste irgendwie andauernd Meetings machen und Rede halten und so weiter und so fort.
Erinnern Sie sich an Ihre eigene Schulzeit? Wie lief das? Weil Schule stand ja sehr unter der Beobachtung von Mao.
Also ich muss sagen, meine Schulzeit, die Grundschule, war toll, weil das war Ende der Kulturrevolution. Wir müssten gar nicht viel lernen. Ich habe immer 100 Punkte, also das spricht für Deutsch 1, bekommen. Aber das war keine große Leistung. Wir müssen immer sagen, es lebte große Mao. Und die Mathearbeit war sehr einfach. Und da haben gesagt, also große Leistung, es ist kapitalistische Sachen. Deswegen müssen wir auch nicht so viel lernen.
Sie sind in Peking aufgewachsen?
Nein.
Wo sind Sie aufgewachsen?
Ich bin der gute Mensch von Sichuan.
Ah ja, Sie sind in Sichuan aufgewachsen?
Ja.
Erzählen Sie von Ihrer Kindheit. Was erinnern Sie?
Also ich habe keine wirklich schöne Kindheit gehabt. Wir haben kein Spielzeug. Und ich würde sagen, meine Mutter also hatte keine Zeit für uns. Und ich bin meine Großmutter mit der Schwester aufgewachsen.
Sie sind bei Ihrer Oma aufgewachsen?
Genau. Und sie war eine sehr vorsichtige, kranke Frau. Und natürlich konnte nicht Kinder irgendwie wirklich betreuen. Andererseits, jetzt ist gegen Klischee, was die chinesischen Kinder jetzt in der Schule machen müssen. Und ich habe eine Grundschule, eine freie Grundschule gehabt. Mhm. Insofern hatte ich auch doch eine Kindheit, aber deswegen war es sehr frei.
Also kein Druck, aber gleichzeitig sehr sich selbst überlassen. Das hat ja immer so auch ein bisschen so zwei Seiten. Ja.
Genau.
Würden Sie sagen, Sie sind ein eher schüchternes, zurückhaltendes Kind gewesen oder eher so Tatendrang, sich ausprobieren? Wie würden Sie sich beschreiben?
Am Anfang war ich sehr schüchtern und zurückhaltend, aber später, als ich eingeschult wurde, da habe ich festgestellt, die Kinder aus meiner Straße, also die waren alle sehr wild und da wurde ich später anders. Dann wurde ich aufsässig.
Aufsässig gegen das System oder gegen ihre Eltern?
Sowohl als auch. Natürlich als Grundschüler hatte man noch nicht so viel Ahnung. Und später habe ich gemerkt, ich war anders als andere Kinder. Also ich habe immer ein bisschen diskutiert, also mit den anderen. Und ich habe gesagt, wieso muss es so sein? Müssen wir unterwerfen? Und ich habe immer Sachen gemacht, was nicht erlaubt war. Und von daher, das hat dazu geführt, dass ich später auch andere Art von Kinder und Schüler geworden bin. Also insofern, ich glaube schon, dass ich meinen Lebenslauf oder die Kindheit mich auch sehr geprägt habe.
Waren Sie dadurch eher so ein bisschen eine Einzelgängerin oder würden Sie sagen?
Nein. Im geistigen Sinne war ich schon immer einsam. Ich habe immer Bücher gelesen und dort habe ich meine Freundschaft gefunden. Aber was ich dazu sagen wollte, bevor Sie fragen, dieser Hang zu Feminismus, ich würde sagen, das hatte schon was mit meiner Oma zu tun.
Inwiefern?
Meine Oma war also 1905 geboren und sie kommt aus einer, sagen wir mal, nicht gehobene, aber Mittelklasse. Und sie wurde mit 17 verheiratet und mit 20 verwitwet.
Und mit 20 verwitwet und dann alleinstehend, aber mit Kindern?
Mit 2 Kindern. Also mein Opa starb mit so um 20 und hat 2 Kinder hinterlassen. Und sein Bruder hat zuerst diese Pflicht übernommen und er starb wieder. Und meine Oma wurde von ihrem Vater zu sich genommen nach Hause. Und sie haben, die waren zwar nicht ganz reich und kein großes Haus, aber also groß genug. Und meine Oma hatte dort so ein Kämmerchen bekommen mit ihren zwei Kindern. Und seitdem wurde sie, sag mal, so geduldet von ihrem Vater, von ihren Brüdern. Und seit ich irgendwie bewusster habe, habe ich das Gefühl, meine Oma war immer am Heulen.
Am Heulen?
Ja,
am Heulen. Sie hat viel geweint.
Sie hat das Gefühl, sie wurde von anderen geduldet. Also sie hat keinen Platz. Das habe ich gedacht, das gibt's doch nicht.
Haben Sie das als Mädchen auch schon so empfunden? Also auch als Kind schon gemerkt, dass Sie sich dagegen gesträubt haben, dass Ihre Oma sich so gefühlt hat?
Ja, ich habe das sehr, sehr schnell festgestellt. Ich will auf keinen Fall ihr Leben wiederholen. Ich will jetzt nicht ein ganz Klischee, also das Mädchen macht Haushalt und ganz brav sein und das haben wir alles bewusst abgelehnt.
Aber wie ist denn dann auch von Ihrer Umwelt reagiert worden? Ich meine, A, sind Sie von Ihrer Oma ja erzogen worden und Ihre Eltern werden sich sonst auch Sorgen gemacht haben, wenn jemand da so, Sie haben die Kämpfe beschrieben, die Sie ja von Anfang an auch mit der Schule geführt haben.
Ja, die Interessante ist, natürlich, die fanden mich schon komisch. Und ich wurde auch anders sein, abgestempelt. Aber ich war relativ gut in der Schule. Und ich bin auch zum Glück in einer Zeit aufgewachsen, dass die Gesellschaft viel toleranter und geöffnet war. Und dann später habe ich auch angefangen mit dem Deutsch, also Studium. Von daher habe ich Glück gehabt. Ansonsten wüsste ich nicht. Also, aber andererseits, was ich jetzt betonen würde, also die Partizipation ist ganz wichtig. Auch wenn das System ist so, ich habe schon bewusst dagegen gesteuert und mit Erfolg. Das heißt, wenn ich mich unterwürfen werde, ja, dann geht es nicht. Aber ich habe es probiert. Und wer probiert, der gewinnt manchmal auch.
Mein Gast, die Kuratorin und Kunstvermittlerin Juan Xu, hat eben schon erwähnt, dass die deutsche Sprache eine gewisse Rolle gespielt hat. Überhaupt Bücher. Sie haben gesagt, Bücher waren so ihre Welt. Was haben Sie gelesen als Jugendliche?
Als ich klein war, also bevor ich zur Schule kam, mein erstes Lehrbuch ist zusammengetackert. Kein richtiges Buch. Da gab es keine Bücher.
Selbst für einen Lehrerhaushalt nicht?
Ja, weil es verbrannt.
Es mussten neue Bücher her.
Mhm. Ja, interessant. Wir haben einen Schrank. In dem Schrank gab es ein paar alte Bücher aus Mythen, aus den chinesischen Mythen. Und gab es ein paar revolutionelle Bücher, zum Beispiel aus Russland, also natürlich schon politisch korrekt. Also das heißt, diese Helden in den 30er Jahren in Moskau. Da waren meine Bücher, da wurde ich...
Das haben Sie als Kind gelesen?
Ja.
Aha.
Da, also niemand hat mir beigebracht, also, aber die hatte ich zu Hause irgendwo entdeckt. Mhm. Und das gab es offiziell keine Bücher.
Nee, Bücher, die, also gerade Mythen und alte Bücher wurden ja während der Kulturrevolution von Mao verboten.
Ja.
Also das heißt, Sie haben von Anfang an irgendwie ganz anderen Stoff gehabt. Sie haben irgendwann die deutsche Sprache entdeckt. Wie kam es dazu?
Ja, ich habe Glück gehabt. Ich gehöre zur ersten Generation, die ohne Unterbrechung von der Schule auf die Uni ging.
Davor wurde man immer aufs Land geschickt,
genau,
um erstmal zu arbeiten.
Genau, man wurde zur Arbeit und wird überprüft, ob man eine gute Herkunft hatte, ob man also genug von der Arbeit gelernt hatte, von den Bauern gelernt hatte. Und dann muss man noch eine Prüfung, später muss man die Prüfung bestehen. Und ich bestand sofort die Prüfung und gehört zu den glücklichen 10% Anfang 80er Jahre.
Die dann direkt studieren konnten. Und wie sind Sie auf die deutsche Sprache gekommen?
Ganz ehrlich, das klingt jetzt komisch. Also damals hatte ich nicht so viel Ahnung von Deutschland. Und wir haben Englisch in der Schule gehabt. Ich war relativ gut in Englisch. Aber ich habe gedacht, oh, Englisch kann jeder ein bisschen. Aber ich will was Besonderes machen. Aber ich habe schon damals von Beethoven gehört, also von meinem Vater. Eigentlich habe ich früher mehr von Deutschland gewusst durch die Kriegsfilme, von russischen Kriegsfilmen. Und damals natürlich war es kein guter Kompliment für Deutsche. Wir haben so 1-2 schießen.
Das hat ihr Interesse geweckt. Also da haben wir wieder dieses, was Sie vorhin schon mal gesagt haben, so ein bisschen anders sein wollen und vielleicht auch hinter die Sachen schauen. Also Sie haben sich für die deutsche Sprache dann letztlich interessiert und haben Germanistik studiert. Ja. Sie haben Kontakt zu Deutschen gehabt, weil Sie als Reiseleiterin gearbeitet haben für deutsche Reisegruppen.
Ja, ich war 16, als ich fertig Schule war. Und wir haben auch nicht so viel Informationen über die Sprache. Also natürlich haben wir Deutsch gehört. Ich habe zwar nicht selbst noch nicht so viel gelesen, erst später, ne, im Studium. Und in den 80er Jahren, da gab es so viele Bücher plötzlich auf dem Markt. Also,
dass China sich öffnete für andere
Bücher? Ja, genau, die Übersetzungen von Nietzsche. Also damals, vorher, da gab es nicht so viel. Also, da gab es diese russische Literatur, dann Schopenhauer und klassische Musik. Im Studium natürlich, wir haben schon Deutschlehrer, deutsche Dozenten aus Deutschland, also von
DAAD. Deutschem Akademischen Austauschdienst.
Wobei jetzt eine Anekdote, das erste Lehrbuch für uns war noch nicht aus Deutschland, denn wir haben noch sehr sozialistisches Buch, heißt Li Mins Familie auf Deutsch. Typischer chinesischer Name, Li Mins Familie, hatte 5 Schweine, also alles selbst geschrieben, für das revolutionäre China. Also im zweiten Semester haben wir schon neue Bücher bekommen, das von Precht, wenn der Mensch Haifisch wäre. Dieses Sprung.
Sie haben sich eben vorgestellt, als ich Sie gefragt habe, wo Sie herkommen, der gute Mensch von sich zu an. Also Bertolt Brecht hat Sie geprägt.
Ja, Brecht war für mich natürlich, ich habe es von anderen gehört, jetzt gibt es ein Theaterstücke von, heißt es, gute Menschen von Sichuan. Ich komme aus Sichuan, aber nachdem ich gelesen habe, ich habe gedacht, mit dem Satz wirklich gar nicht sehr viel zu tun. Aber trotzdem, also ich fand Brecht sehr aufregend. Als wir in China waren, galt er als sozialistische, kommunistische Schriftsteller. Aber wir kommen aus dem Sozialismus und wir waren am Anfang nicht sehr interessiert an sozialistische Schriftsteller.
Sie wollten was anderes lesen eigentlich, ja. Vor allem wollten Sie es dann letztlich auch sehen. Sie hat es ins Ausland gezogen. Ihre erste Auslandsreise ist dann tatsächlich aber nach Australien gegangen.
Ja, interessant ist, ich hatte immer Fernweh. Ich will irgendwas Besonderes erleben. Das ist ja der Hauptgrund, also das Motiv, dass ich ins Ausland ging. Ich komme aus einer sehr traditionellen Familie. Also meine Oma hatte eine große Familie mit 100 Verwandtschaften. Und alle haben ganz komplizierte Beziehungen zueinander. Und ich habe gedacht, das alles eckt mich an.
Es ekelt Sie an.
Ja, ich habe das
verlassen.
Ich wollte es verlassen. Ich wollte auch das große System auch verlassen. Ich wollte sowohl den Konfuzianismus verlassen, auch das große Kommunismus verlassen.
Und hat Australien Sie dann aber trotzdem nicht zufriedengestellt? Sie waren einige Monate in Australien, aber letztlich dort bleiben wollten Sie auf keinen Fall.
Ja. Also ich wollte was anderes erleben, free, easy going und nicht mehr grübel, also neues Kapitel im Leben. Und in Australien scheint die Sonne und das alles ist so unbelastet. Aber als ich in Australien war, da hatte ich zuerst das Gefühl, also ich bin eigentlich gar nicht so, wie ich gedacht habe.
Sie sind nicht so, wie Sie sich...
Ja, ich habe in China gedacht, ich wäre nicht so chinesisch, weil ich eben gegen alles, was damals so traditionell chinesisch abgelehnt habe. Und ich wollte eigentlich immer was Neues erleben. Ich bin jung, frei und dynamisch. Als ich in Australien war, habe ich festgestellt, ich war so chinesisch. Ich habe die chinesische Sprache vermisst, das Essen. Das zu viel Sonne konnte ich nicht vertragen. Ich habe Sehnsucht nach Regen und Gedichte und Poesie.
Sie haben die Chinesin in sich entdeckt.
Ja.
Sie sind 1989 nach Deutschland gekommen. Ich habe gerade gesagt Zwischenwelt, weil 1989 natürlich ein extrem spannendes und auch schreckliches Jahr in China war und ein sehr spannendes Jahr in Deutschland. Beides haben Sie mehr oder weniger mitbekommen. Was haben Sie von den Studentenprotesten in Peking im Mai 89 erlebt?
Ich muss sagen, 1988 war ich schon in Australien. Davor, 86, war ich gerade in Peking, an der Universität Peking. Wir haben die erste Studentenbewegung gemacht. Also ich persönlich glaube, dass diese 89, was die Folge und die, also die Fortsetzung der Studentenbewegung. Und ich war mit damaligen Freunden, wir waren auf der Straße und da haben wir gesehen, dass die Soldaten direkt, also 2 Meter entfernt vor uns, bewaffnete Soldaten. Und ich habe oft das Gefühl, dass wie im Film, 89 war ich persönlich nicht mehr da.
Aber Sie hatten eben die Anfänge 1986.
Genau.
Haben Sie 1989 dann verfolgt, was passiert ist?
Natürlich. Ich war damals in Düsseldorf und ich habe wirklich alles verfolgt. Und wir haben auch sehr viel mit chinesischen Studenten in Deutschland veranstaltet. Übrigens, interessant ist, 1989 habe ich eigentlich den Mauerfall in Deutschland erlebt. Ich war sogar in der DDR. Ich bin damals über Ost-Berlin nach Frankfurt geflogen. Damals, bevor ich in die BRD betreten war, war ich schon in der DDR im Schönefeld.
Ach, das heißt, Ihre Einreise überhaupt nach Deutschland war über Ost-Berlin.
Ja.
Wie standen Sie diesen beiden Systemen gegenüber? Wie haben Sie das beobachtet, was da 89 passiert ist in Deutschland?
Ich muss sagen, ich war so erstaunt. Ich habe immer die Zeit gedacht, das klappte nicht, weil durch China haben wir gemerkt, dass es gar nicht möglich wäre.
Also eine solche Revolution von der
Straße
aus.
Die Revolution auf der Straße aus, auch friedlich. Aber in Deutschland, also damals hat es geklappt.
Ist es diese Entwicklung, die Sie letztlich hat in Deutschland bleiben lassen?
Ich muss sagen, ich hatte gar keinen richtigen Plan in dem Sinne, ob ich jetzt bleibe oder nicht bleibe. Zuerst habe ich auch gedacht, ich muss auch die Welt sehen und bereisen und ich muss auch die Gelegenheit nutzen.
Sie haben erst in Düsseldorf gelebt, in Tübingen studiert und sind schließlich in Wiesbaden, wo Sie heute noch leben, gelandet. Ja. Was mir noch bisher vollkommen fehlt, ist, wann kam eigentlich die Kunst, wann kam die Kultur in Ihr Leben? Bis dahin war es ja vor allem die Literatur und die Reisebegleitung.
Ja, die Literatur und Film. Also ich habe es Anfang 90er Jahre versucht, in China zurückzukehren, vielleicht als Theaterregisseur. Und ich wollte Avantgarde-Theater in China vorstellen. Aber damals war es unmöglich. Ich habe mit den Schauspielern und vielen Leuten gesprochen, die haben gesagt, Theater bringt kein Geld. Alle wollten nur TV-Film, also Fernsehfilm drehen. Also irgendwie hat es doch geklappt. Also,
dass Sie in die Kultur überhaupt in der Kultur Fuß gefasst haben. Allerdings ja dann in Deutschland. Ich verstehe jetzt nicht ganz, wo hat sich der Weg führte von China nach Deutschland und wieder zurück?
Ja, aber ich glaube, das gibt keine logische Folge. Also ich habe es versucht, ich will nicht nach China zurückgehen, dann möchte ich was Interessantes machen. Mhm. Aber ich habe zuerst festgestellt, dass ich eben nicht so viel verwirklichen kann und konnte, wie ich mir vorstelle. Dann bin ich in Deutschland zuerst geblieben. Aber jetzt zu Kunst. Also natürlich habe ich immer einen Hang zu Kunst, aber als ich durch Wiesbaden, also Wiesbaden ist eine Fluxusstadt, die Geburt,
Richtung Fluxus.
Als ich Wiesbaden kam, und das war gerade 40 Jahre Jubiläum von Fluxus, da habe ich viele interessante, also große Künstler kennengelernt. Das ist so, war wirklich aufregend für mich. Also ich merke, Theater, die Bühne ist sehr klein, aber Contemporary Art ist viel weiter. Jetzt durch diese Begegnung habe ich jetzt wieder in China meine Jugendleidenschaft entdeckt in Contemporary Art, weil die chinesische Art ist eben im Denken sehr konservativ und tradiert, aber die chinesische Contemporary Art, zeitgenössische Kunst, ist aus China, aber gegen das Chinesische. Und da habe ich festgestellt, ich habe in diesem Contemporary Art in China habe ich wieder meinen Anschluss zu China gefunden.
Sie haben den Anschluss zu China gefunden. Sie haben auch sich quasi so in China wieder verorten können, in dem modernen, in dem jungen China. Und seitdem vermitteln Sie Kunst, Künstler?
Ja, genau. Ich schreibe, also ich mache nicht nur Vermittlung, also ich will kuratieren. Ich mache Kunstkritik, schreibe Kunstkritik und mache ein Kunstkonzept. Zum Beispiel durch die Begegnung mit den chinesischen Künstlern habe ich festgestellt, dass in China Kunst zu machen ist viel spannender, weil wir eben das System haben, man hat echt ein Problem. Also gerade so, was bei Frauen betrifft, ist es noch ganz real.
Sie haben vorhin eine Frauenkunstgruppe erwähnt, die Bald Girls, die Sie quasi mit auch ins Leben gerufen haben, als erste mit ausgestellt haben, ja, die feministische Kunst machen, die angegriffen werden dafür.
Die Bald Girls, es ist eine Art vom Punk-Feminismus. Man ist nicht brav. Also die Bald Girls wollte eigentlich einen modernen chinesischen Feminismus gründen. Also insofern haben wir schon was ganz außergewöhnlich geleistet, weil davor gab es auch selbstbewusste Künstlerinnen, die auf Frauenrecht reflektieren, aber keiner sagte, wir sind so, wir sind Bald Girls, wir sind glatte Haare.
Genau, Sie sagen gerade diese Glatze. Sie haben auf offener Bühne sich die Haare abrasiert. Das war eine Performance, die auf jeden Fall im Rahmen dieser Ausstellung von 2012 lief, die Sie dort veranstaltet haben, wo Sie vorhin erwähnt haben, dass Bilder abgehängt werden mussten. Mhm. In Deutschland haben Sie die Bald Girls aber auch also ausstellen können. Ja. Können also die Künstlerinnen sich eher doch hier verwirklichen als in China?
Ja. Wir haben in Bonn eine Ausstellung, Single Mama, also das war eine große Ausstellung. Die Themen sind sehr umfangreich, von Single Mama bis Arbeitsrecht, also Queer, Geschlecht, sich Liebe und alles Mögliche. Also das könnte man in Deutschland schon mehr verwirklichen durch Performance. Auch nackt in China ist auch verboten.
Erfahrungen mit feministischer Kunst gemacht von meinem Gast, einerseits in China, aber auch in Deutschland. Mein Gast ist die Kuratorin Juan Chu. Was planen Sie als nächstes?
Ich habe jetzt zwei interessante Internetprojekte. Eine heißt Zero Age. Das ist stattgefunden. Also es ist international. Es geht um Corona-Wahrnehmung. Also in Europa. Ich bin für Europa zuständig gewesen und in den USA, Nordamerika. Und jetzt mache ich gerade eine Sherry Crisis Performance im Internet. Internationale Künstler. Das ist gerade noch, also bis November wird dieses Projekt geschlossen. Sharing.
Also Sharing Crisis, ein Projekt meines Gastes, ein Projekt der Kuratorin Juan Chu. Dankeschön für Ihren Besuch.
Bitte, danke.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.